Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nikolai.
Und mein Name ist Mustafa Temmuz Olakçoğlu.
Und wir laden euch wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso.
Genau, und die heutigen Hashtags lauten Hashtag Satansbraten, Hashtag Kirschendieb und Hashtag Tequila.
Ich bin ja ganz froh, dass du den ersten Hashtag so genannt hast, wie wir ihn uns überlegt haben.
Ja, ich wollte ursprünglich ja sagen Satans Bratan, so wie es Kapital Bra sagen würde.
Ein großer Lyriker.
Ja, hallo, also bitte. Da können wir mal eine Extra-Folge machen. Also
unbedingt.
Einfach nur die Lyrics rausziehen und dann überlegen, überhaupt hier, weißt du ja, das ist ja meine Spezialität, Gangster-Rap.
Ja,
und
auf jeden Fall.
Kunstfreiheit und
auf
so.
Auf jeden Fall.
Ja, wir haben uns überlegt, da wir uns ja letztes Mal schon oder vorletztes Mal mit Tieren beschäftigt haben, können wir dieses Mal uns einer anderen Kategorie widmen, bei der es auch so ein bisschen um die Verantwortlichkeit oder um die Nichtverantwortlichkeit, auch um den strafrechtlichen Handlungsbegriff und um die Schuld gehen kann, mittelbar, nämlich wie sieht es eigentlich mit Kindern?
Hast du jetzt gerade Kinder und Tiere direkt verglichen?
Nein, also das ist nur meine Assoziation, weil ja Kleinkinder auch Tiere mögen und die auch gern streicheln und so weiter.
Und weil man so ein bisschen das Ganze unter einen Hut bringen kann und sagen kann, wir haben eine Kategorie von Beteiligten oder von
jetzt machst du es schlimmer.
Ich mache es schlimmer, ja. Aber nein, man kann verschiedene Phänomene zusammenfassen.
Ja, richtig. Also wenn wir hier beispielsweise an die Garantenstellung denken, wo wir ja auch irgendwie differenzieren zwischen den Beschützergaranten und Überwachergaranten, das können wir bei Tieren machen, wo wir sagen können, regelmäßig Überwachergarant, aber gegebenenfalls muss ich vielleicht auch mal meinen Hund beschützen, mein Eigentum beschützen. Und so kann es ja auch bei Kindern sein, je nachdem, was für ein Kind man hat.
Ja.
Ob man hier meinen Satansbratan hat
oder
dann
einen
eher
braven,
oder ein Engelsgesicht.
Ja, bevor wir jetzt uns weiter um Kopf und Kragen reden, würde ich sagen, also wenn wir uns kurz überlegen noch, also wir haben das mit dieser Garantenstellung, aber es gibt ja wirklich im AT und BT ein mannigfaltiges Angebot an Themen, wo man das Strafrecht mit in diesem Bezug sehen kann. In Bezug,
das von ihr topisch assoziativ.
Topisch assoziativ, ganz genau.
Sich annähern kann. Ich hatte mir überlegt, wieder zwei Perspektiven. Die eine Perspektive, die Kinder als Täter.
Ja.
Und auf der anderen Seite das, was sozusagen mehr auf mich passt, die Kinder als Opfer.
Weißt du, woran ich gerade auch denken muss?
Ja.
An diese eine Frage bei Familienduell. Familienduell früher mit, also wir reden vom Original, mit Werner Schulze-Erdl. Nicht irgendwelche komischen Knockoffs. Werner Schulze-Erdl wurde gefragt, wir haben 100 Menschen gefragt, nennen Sie etwas, und da mussten Leute antworten, und dann, je nachdem, wie viele Leute das bei diesen 100 Leuten auch geantwortet haben, gab es dann Punkte, und da wurde gefragt, nennen Sie etwas, das man schlägt, und man könnte sagen, Sahne zum Beispiel, nein, diese eine Kandidatin sagte so ein bisschen entschuldigend, aber schon, ein Kind.
Kind?
Ja.
Cool waren, das war die gleiche Frau, die gesagt hat, nennen Sie ein Land, in dem Oliven wachsen, und sie sagt Bolivien. war die Musik?
Genau, das kam, wenn es falsch war.
Genau, okay, ja, also.
Gut, jetzt packen die 90s-Kids hier wieder zusammen. Und
aber wir kommen noch drauf zurück, ja, Stichwort hier Mini-Playback-Show und so weiter und die Casting-Shows.
Ja, aber da müssen wir uns mal ganz getrennt angucken.
Genau. Also, Frage heute, wie gehen wir mit Kindern in Strafrechtssachverhalten um, beziehungsweise im materiellen Strafrecht, wann kommt es auf das Kindsein an, wo kann das im Klausuraufbau eine Rolle spielen? Und du hast es gerade gesagt, im AT haben wir da so Anknüpfungspunkte. Ich denke hier natürlich an die Vorsatzebene, an die Handlungsebene natürlich, aber auch vor allem an die Schuldebene, an die Beteiligung. Vielleicht auch an die Unterlassungsstrafbarkeit. Und auf der anderen Seite im BT könnte man danach fragen, gibt es spezifische Delikte, die Kinder besonders schützen oder sich vor allem an Jugendliche richten? Da müssten wir uns erstmal vielleicht kurz mal ansehen, was wir überhaupt mit Kind meinen, also beziehungsweise welche Kategorien es da überhaupt im Strafrecht gibt. Das wären so die Dinge, die wir vielleicht durcharbeiten sollten.
Aber gehen wir jetzt einfach mal Schritt für Schritt durch.
Ja, fangen wir doch am besten mal mit dem Begriff an. Welche Stufen gibt es da im Strafrecht? Wann sprechen wir von dem Kind? Wann gehen wir auf den Jugendlichen über? Wann sprechen wir von dem Erwachsenen? Wo spielt das eine Rolle?
Ich würde sagen, im Strafrecht, im materiellen Strafrecht ist es relativ einfach, denn da ist jemand entweder nach § 19 schuldfähig oder nicht. Und schuldfähig ist er ab Vollendung des 14. Lebensjahres, sprich 14. Geburtstag, 0 Uhr 0. Ab dem Moment ist die Person strafrechtlich verantwortlich. Denn darum geht's ja im Grunde genommen. Was wir vorher sagen ist, wir können der Person dieses Unrecht, was sie möglicherweise begangen hat, nicht persönlich vorwerfen.
Ja, also ich denke mal, das heißt, wenn ich meinen 14. Geburtstag feiere, dann sollte ich sozusagen richtig abfeiern bis, also wenn ich 13 bin, bis
23. Wenn für dich richtig abfeiern bedeutet, einmal den Gemüsegarten des Strafgesetzbuchs rauf und runter, dann ja. Ansonsten würde ich sagen, kannst du auch ganz unbeschwert deinen 14. Geburtstag feiern. Worauf man noch hinweisen muss, ist, dass wir im Jugendgerichtsgesetz, im JGG, eine Dreiteilung haben.
JGG.
Da kommt man auch erstmal auf die, bei den 14 natürlich in diese Schuldfähigkeit rein. Und ab 14 ist man kein Kind mehr. Und dann sagt man, kann man nämlich sagen,
du bist kein Kind mehr, du bist jetzt ein Mann.
Ich bin ein Jugendlicher. ich bin ein Jugendlicher. Ab 18 ist man Heranwachsender, ab 18 ist dann fraglich noch Jugendstrafrecht. Da noch oder die Reife.
Ach so, okay.
Die Reife, die 3 Jahre, geistige, ne? Die geistig-sittliche Reife.
Stimmt, nach den Marburger Richtlinien.
Ja, und ab 21 bye-bye Jugendstrafrecht, also mit Vollendung des 21. Lebensjahrs, wenn man dann nicht grundsätzlich irgendwie schuldunfähig ist, schlägt dann das Strafrecht eben mit dem, wie heißt es immer so schön, der Rechtsstaat mit seiner vollen Härte. Also das ist eine so tolle Lehrformel, bitte mit 2 E. Ja, also nicht, dass man mich da irgendwie falsch versteht. Ganz kurz, um sozusagen die Fachsäule oder eine zweite Fachsäule zu eröffnen, wo das eine Rolle spielt, noch im Zivilrecht, wo wir dann sagen, da haben wir vielleicht eine Stufe mehr, nicht geschäftsfähig, beschränkt geschäftsfähig und voll geschäftsfähig. Mhm. Das ist ja in der Deliktsfähigkeit, haben wir da auch Unterschiede. Im Straßenverkehr gibt es dann nochmal so eine Abstufung zwischen 7 und 10. Weiß der schon, wie schnell das Auto da fährt oder
28,2 BGB, ja.
Und dann haben wir noch einen Kindesbegriff, trotzdem nochmal explizit im StGB, jetzt von dem 19er losgelöst, und zwar im Sexualstrafrecht.
Genau, da taucht der Begriff des Kindes auf, aber Überschneidungen bestehen natürlich auch wieder im Hinblick auf die Altersgrenzen. Also da ist es auch letztlich so, dass wir bis 14 letztlich die Kindeseigenschaft annehmen und ab dann...
Genau, sind die Kindeseigenschaft, das ist auch so richtig schön.
Das
so,
ist
ne?
So typisch.
Das ist schon fast, der Hund nahm eine Bellung vor.
Ja, also... Das war jetzt absolut berechtigt. Ich nehme auch alles wieder zurück.
Genau. Aber damit haben wir das mal geklärt. Wenn wir uns jetzt wirklich mit dem materiellen Strafrecht auseinandersetzen, dann ist die Frage, ja, ist der Satansbraten denn schon 14 oder noch nicht?
Ja, und vor allem, wie gehen wir in der Klausur vor, wenn Kinder, die letztlich ja, im Ergebnis nicht als schuldfähig betrachtet werden könnten, prüfen wir die überhaupt? Also klären wir das nicht vielleicht direkt sozusagen vorab, die Person ist nicht strafmündig nach § 19 StGB und dementsprechend ist die Strafbarkeit nicht zu prüfen. Ich würde meinen, das hängt von der Klausur ab. Also wenn wir so eine Situation haben, in der noch eine Beteiligtenstrafbarkeit in Betracht käme, ergibt es durchaus Sinn, den Tatbestand, also vor allem auch den objektiven und subjektiven Tatbestand, wie auch die Rechtswidrigkeit durchzuprüfen, um eben die Teilnehmerstrafbarkeit nicht zu überfrachten. Natürlich nur, wenn nach der Strafbarkeit gefragt ist. Also wenn nach der Strafbarkeit des Kindes gefragt wäre, zusätzlich neben dem Beteiligten, dann würde ich schon sagen, dass man bis zur Rechtswidrigkeit durchprüfen darf und dann erst bei der Schuld rausfliegt, sodass man im Hinblick auf den Beteiligten, wenn man jetzt eine mittelbare Täterschaft, dazu kommen wir oder können wir gleich mal zu sprechen kommen, oder eine Anstiftung prüft, dass man dann die Prüfung nicht überfrachtet. Wenn es aber so wäre, ne, dass man beispielsweise nur den Beteiligten zu prüfen hätte, da muss man sowieso die gesamte Prüfung des Kindes sozusagen in die Prüfung des Erwachsenen
schieben. Ich muss sagen, systematisch bin ich ohnehin ein Freund, wirklich den Unrechtstatbestand vorher noch anzusprechen. Mhm. Also Tatbestandsmäßigkeit und Rechtswidrigkeit. Mhm. Und dann erst, weil das ist systematisch richtig, weil der Anknüpfungspunkt ist § 19. Und genau. Der ist, ich meine, es ist natürlich, wenn man das vorwegnimmt, auch wenn man sagt, okay, da kommt eh nichts bei rum. Aber es geht ja unterm Strich in der Strafrechtsklausur nicht nur darum zu sagen, wird die Person bestraft oder nicht, sondern es geht eben um die Beleuchtung des Ganzen. Natürlich, wenn man jetzt sagt, es geht wirklich um das Verfahren, dann können wir natürlich von Anfang an kein Strafverfahren einleiten.
Ja, aber dann machen wir doch mal den Fall, mal ganz banal. Nehmen wir an, wir sind jetzt auf einem Kindergeburtstag und haben dort die Eltern, die irgendwie hier zusammensitzen und Kaffee trinken, und die Kids sind da irgendwie im Sandkasten und oder wo auch immer auf dem Spielplatz. Und jetzt fängt das eine Kind an, auf das andere Kind einzuschlagen, ja, mit der Schaufel, bis die Nase blutet.
Ist vorher irgendwas passiert oder einfach ihm war danach?
Fragst du nach Notwehr? Ja. Nein, ihm war danach. Ja, also er dachte sich irgendwie, ja, er muss jetzt hier mal zeigen,
wo
die Schaufel hängt. Ja. Auf jeden Fall. Und jetzt hätten wir letztlich unproblematisch den objektiven und auch subjektiven Tatbestand erfüllt. Nur weil jemand nicht strafmündig ist, heißt es nicht, dass die Person nicht vorsätzlich handeln könnte.
Oh, ich glaube, der hat sehr vorsätzlich gehandelt. Ja.
Und könnten dann bei der Schuld rausfliegen. Und es würde sich die Frage stellen, inwiefern könnten sich vielleicht die Eltern wegen einer Körperverletzung strafbar gemacht haben. Das käme natürlich auf den einzelnen Fall an.
Ja, da könnte man ja tatsächlich auf die Idee kommen, dass die Eltern des schlagenden Kindes eine Art Überwachergarantenstellung haben. Zumindest wenn das Kind immer mal ausflippt und dem Kind häufiger mal danach ist, die Schaufel zweck zu entfremden. Dass sie dann sagen, Moment, da musst du schon ein bisschen aufpassen, von deinem Kind geht eine gewisse Gefahr aus. Das ist ja der Gedanke, der hinter der Überwachergarantenstellung steht. Auch dass man sagt, hey, du beherrschst eine Gefahrenquelle. Wobei man in dem Fall schon fragen muss, beherrschen die Eltern diese Gefahrenquelle? Aber das sagt man grundsätzlich, du beherrschst diese Gefahrenquelle. Das heißt, du musst gucken, dass da nicht eine Übergebührgefahr, nee, nicht nur Übergebühr, das heißt, du musst gucken, dass keine Gefahr von diesem Kind ausgeht
und sich andere schädigt. Ja. Dass man das Kind als Gefahrenfälle betrachten muss, aber letztlich ist es so,
wenn also, diese Dinge das soll schon mal auch überhaupt nicht kinderfeindlich oder was sein, sondern es ist einfach der, ja, wir müssen es ja irgendwie auf die Begrifflichkeiten runterbrechen. Das ist ja ähnlich, wenn wir sagen, der Erfolg ist eingetreten, weil jemand gestorben ist.
Ich meine, das ist ja nicht
der tatbestandmäßige
Vor allem, Erfolg. Es ist ja nicht umsonst so, dass wir eben sagen, diese Kids sind nicht strafmündig, weil sie eben in gewissem Grade vielleicht dann noch nicht immer hundertprozentig wissen, ne, was sie da tun, beziehungsweise
ja. Genau, und das ist ja der Anknüpfungspunkt bei der Schuld, deswegen setzt es ja auch bei der Schuld an, wenn wir sagen, können wir das dieser Person vorwerfen, und das können wir einem Kind eben meistens noch nicht. Das Kind sieht das Unrecht nicht.
Wie gesagt, es wäre dann vom Einzelfall abhängig, wenn die Eltern da irgendwie wirklich zugegen sind und da etwaige Schutzmaßnahmen eigentlich treffen könnten und das nicht getan haben. Es käme in diesen Fällen wahrscheinlich ohnehin nur ein Fahrlässigkeitsvorwurf oder eine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit durch Unterlassen in Betracht. Interessant wird es eher in dem Bereich, wenn die Eltern irgendwie das Kind des Nachbarn überhaupt nicht mögen und dann irgendwie das Kind anstiften sozusagen.
Jetzt passt da mal drauf.
Genau, so nach dem Motto, ja komm, oder wenn der wenn irgendwie ein Elternteil irgendwie das Kind dazu anstiftet, ja, das neue Smartphone des Nachbarn zu stehlen. Gab es übrigens eine Konstellation im bayerischen Examen vor 2 Jahren.
Tatsächlich?
Wurde diese Konstellation abgefragt, in der letztlich das Kind dann vorgeschoben wurde für die Verwirklichung von mir aus eben eines Diebstahls. Kann aber eben natürlich auch ein Gewaltdelikt sein. Und jetzt ist natürlich der interessante Punkt der, wir können auf der einen Seite sagen, das Kind handelt schuldlos. Das heißt, es hat eigentlich so eine Art Verantwortungsdefizit, was dann auch zu einem Strafbarkeitsdefizit führt, dass eine Tatherrschaft, Schrägstrich eine mittelbare Täterschaft begründen könnte.
Wir haben aber bei den Eltern dann.
Bei den Eltern, genau. Also durch den Vater oder durch die Mutter, die das Kind irgendwie, die auf das Kind eingewirkt hat und das Kind planvoll lenkend praktisch nach vorne schiebt, ja, aber immer noch sozusagen das ganze Geschehen in den Händen hält. Denkbar wäre aber eben auch, dass wir sagen, naja, Moment mal, wie war das nochmal mit der Anstiftung? Bei der Anstiftung haben wir eine sogenannte limitierte Akzessorietät der Anstifter, Schrägstich Teilnehmerstrafbarkeit. Das heißt, wir brauchen nur eine vorsätzlich rechtswidrige, nicht notwendig schuldhafte Tat. Das heißt, das ist eine der wenigen Konstellationen, wo wir auch nochmal wirklich genauer hingucken müssen und schauen müssen, kommt hier nicht vielleicht doch nur, wir hatten das schon in der letzten Folge, eine Anstiftung dann zur Körperverletzung in Betracht.
Wobei ich sagen muss, dass diese Diskussion ja häufig in den Fällen auftritt, wo wir dann so Irrtümer über Strafbarkeitsdefizite haben. Mhm. Wir können uns das hier natürlich auch genauer anschauen. Ich würde aber sagen, dass ab dem Moment, wo das Defizit vorliegt und tatsächlich die Tatherrschaft bei den Eltern vorliegt, das heißt, wir haben nicht nur das Defizit bei dem Vordermann, also bei den Kindern, sondern genau das wird ausgenutzt von den Eltern, dann würde ich sagen, müssen wir eigentlich die mittelbare Täterschaft fast annehmen. Aber das ist natürlich etwas, wo man dann schon auch in der Klausur was dazu schreiben kann.
Ich glaube, es hat auch ein bisschen was so mit dem Alter auch zu tun. Also je jünger das Kind ist, desto eher können wir auch sagen, das ist fungibel. Wenn wir jetzt sagen, das ist jetzt hart an der Grenze zur Strafmündigkeit, es kann schon eigene Entscheidungen einen nicht treffen und es macht es jetzt nur, weil es irgendwie das auch lustig findet, aber wir kommen nicht an ihn heran, weil er dann, klingt jetzt wieder blöd, wir kommen nicht an ihn heran, also wir nehmen sozusagen keine Strafbarkeit an, weil nicht schuldfähig, dann können wir vielleicht noch eher sagen, wir haben immer noch hier eine eigenverantwortlich irgendwo, ja, nicht fungible Person, jedenfalls wird die Fungibilität nicht ausgenutzt und dementsprechend nur eine Anstiftung. Also denkbar ist das auf jeden Fall, da kann man 2 bis 3 Worte dazu verlieren, wenn man dazu tendiert, man sagt, okay, das Kind ist hier fungibel, das ist irgendwie hier die Eltern-Kind-Beziehung und es hat irgendwie Angst, wenn es jetzt nicht auf die Eltern hört und so weiter. Also all diese Konstellationen, da werden wir auf jeden Fall eine mittelbare Täterschaft annehmen müssen. Ja, das ist sozusagen die eine Konstellation. Also wir haben den Täter beziehungsweise den Jugendlichen beziehungsweise den kindlichen Täter, der eben nicht belangt werden kann. Dann haben wir, das hatten wir auch schon, die Konstellation, dass irgendwie die Eltern gegebenenfalls nach Unterlassungsgrundsätzen haften könnten.
Aber das eben ja auch in die andere Richtung.
Genau.
Also nicht nur als Überwachergarant, sondern als sogenannter Beschützergarant.
Das wäre sozusagen die umgekehrte Konstellation. Also denken wir jetzt an die Eltern in unserem ersten gebildeten Fall, die praktisch irgendwie hier des geschlagenen Kindes.
Ja.
Also wenn die das sehen, da schlägt das die ganze Zeit das Kind mit der Schaufel auf den Kopf und die schreiten nicht ein.
Ja, Meier wird es schon braucht haben.
Ja. Genau, so ungefähr. Ist in diesen Fällen vielleicht eine Körperverletzung durch Unterlassen denkbar und konstruierbar? Ich würde meinen schon, also wenn man schlicht und einfach dazwischen gehen könnte und die Kinder wieder auseinander, also man muss ja nicht gleich das Kind schlagen, dann wären wir wieder bei einem anderen Problem.
Ja.
So nach dem Motto Nothilfe bzw. Notwehr.
Gelasst es sein, das tut ihm auch weh.
Bis einer weint. Und übrigens, da muss ich jetzt spontan, weil du es gebracht hast, mit der Nothilfe, ne?
Ja.
Wir würden ja jetzt hier, wenn wir wirklich sagen würden, die treten, also der Vater greift rettend irgendwie ein und tritt dazwischen und tritt mit voller Wucht mit so einem Sidekick in den Magen des anderen Kindes und schlägt das Kind da windelweich. In so einer Konstellation hätten wir ein bisschen Schwierigkeiten. Ich meine, wenn wir sagen würden, das Ganze ist erforderlich, was kaum feststellbar sein wird, aber wenn wir das sagen, dann wären wir ja bei der Ebene der Gebotenheit, spätestens bei der Ebene der Gebotenheit, wären wir dann ja so weit zu sagen, naja, das ist eine schuldlose Person, müssen wir nicht irgendwie hier die Notwehr auf Trutzwehr, auf Schutzwehr oder auf die beschränken.
Das also, ist natürlich schon ein großer Punkt, Notwehr gegen Minderjährige.
Ja,
ja?
Das kann man natürlich noch aufdröseln.
Ja. Da haben wir ja diese Kirschendieb-Fälle, ja.
Bitte hör mir auf mit den Kirschendiebfällen.
Also ganz kurz, der Kirschendiebfall ist, ich glaube, ich weiß auch, was du sagen willst. Ja. Der Kirschendiebfall ist, der Nachbarsjunge, der 6-jährige Nachbarsjunge klettert über den Zaun und klaut Kirschen beim Nachbarn. Und da kann man dann in verschiedenen Abstufungen, welche Möglichkeiten hat er. Und der schießt dann mit seiner Flinte wegen diesem Pfund Kirschen auf das Kind. Und es kommt immer im Zusammenhang mit Gebotenheit, nämlich grobes Missverhältnis, krasses Missverhältnis zwischen geschütztem und beeinträchtigtem Rechtsgut. Was keiner immer sagt, ist...
Es ist ein Kind,
es ist ein Kind, auch in diesem Zusammenhang. Wir haben da Notwehr gegen Minderjährige. Und da
oder vielleicht ist das Bild, was man hat vom kirschlieben Kind. Das kann auch sein. Vielleicht sind es einfach erwachsene Jungs, die Kirschen klauen.
Das kann natürlich sein, ja. Das kann natürlich
oder
sein.
Oder Avocados.
Wobei, da muss ich sagen, also wenn das sagen wir, wenn so 16-, 17-jährige Kirschen klauen, muss ich sagen, dann wäre das ein gutes Beispiel, dass die Jugendkriminalität in Deutschland nicht so schlimm ist, wie das immer gerne auch mal dargestellt wird.
Vielleicht ist das nur so eine Art Codewort Kirschen klauen.
Ah, das könnte sein.
Man sagt ja auch, es ist mit einem nicht gut Kirschen essen.
Ja, mit diesem Nachbarn mit der Flinte sicherlich nicht. Vielleicht waren die aber auch beim Nachbarn, weißt du, drüben und da gab's dann, der hat denen was anderes gegeben.
Sage ich ja.
Das wäre nämlich dann, ja, und das wäre ja aber Herr BTMG.
Ja, ja, Experte, genau.
Also hier, ein wirkliches Problem.
Es könnte ja auch, wie heißt diese, jetzt fällt mir die Kirsche nicht ein.
Die Sauerkirsche.
Nein,
die Weißelkirsche.
Nein, die Tollkirsche.
Ah, die Tollkirsche, ja.
Ja. Die hat Atropin ist in dieser Kirsche enthalten und die macht dann die Pupillen ganz weit und man ist high.
Ja, aber jetzt.
Vielleicht aber haben wir diese Kirschen
geklaut. Das ist ja strafschärfend.
Ja, 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 absolut. Also wie gesagt, wir halten uns, glaube ich, gar zu sehr mit diesem Kirschendieb auf.
Aber er bringt uns trotzdem in die Nähe dieses dieser Normen, dass das Zugänglichmachen von Betäubungsmitteln an Minderjährige erhöht bestraft wird.
Also okay, gut, du willst unbedingt auf
Paragraph... Nein, ich wollte nur das...
Also Paragraph 29a BTMG. Übrigens Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr.
Ja, Verbrechen.
Ja, wenn ich an Minderjährige BTM abgebe. Und BTM sind eben auch nicht unbedingt Heroin, Kokain, also nicht die harten Sachen, sondern auch mittleres Zeug wie eben Amphetamin und vor allem auch weiche Drogen wie Cannabis.
Oder auch Legal Highs, die so heißen, aber nicht legal sind.
Genau, also das sind dann aber sogenannte neue psychoaktive Substanzen. Wobei interessanterweise es so ist, dass wir in neuen psychoaktive Substanzengesetz, also MPSG, nicht solche Qualifikationstatbestände haben. Das nur nebenbei. Drogen sind ja aber, wenn wir den Oberbegriff benutzen, nicht nur die Drogen, also Betäubungsmittel im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes, sondern eben auch
Alkohol. Ja. Da, 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 da,
da. Ja, genau. Ja, genau. Tequila. Alkohol kommt übrigens aus dem Arabischen. Wusstest du das?
Nein.
Alkohol. Das heißt das Feinste von was.
Ah, okay.
Also das, nachdem die das... Also
klar, das destilliert, das Destillat.
Ja, 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 genau.
Aber den Tequila-Fall, der ist, glaube ich, nicht allen bekannt. Sollen wir den kurz schildern?
Machen wir mal, bevor wir den Tequila-Fall machen. Sorry.
Alles gut.
Die grundsätzliche Frage, weil wir haben es ja gerade gesagt, der Umgang mit Betäubungsmitteln und vor allem dann die Abgabe an Minderjährige ist besonders hart bestraft, ja, also als Verbrechen ausgestaltet. Gehen wir mal auf den Alkohol. Beim Alkohol ist es letztlich so, oder wurde ja auch lange drüber diskutiert, wie man das am besten handhaben soll, aber momentan haben wir nur das Jugendschutzgesetz, das im Paragraph 9 festschreibt, dass die Abgabe aus bestimmten Stellen, also aus Läden etc., und da wird ja auch nochmal differenziert zwischen verschiedenen...
Ja, Schankräume, Gaststätten und Verkaufsstellen.
Und öffentlichen
und Plätzen. Und auf dem öffentlichen Raum,
ja. Genau, dass da sozusagen die Abgabe an Minderjährige, also an Jugendliche, nicht erlaubt ist, ausnahmslos letztlich verboten ist, aber es wird auch nochmal nach den... Getränken differenziert. Also irgendwie nach Branntwein, da haben wir dann irgendwie und Tequila und all das Zeug.
Alles Hochprozentige dann.
Ne? Genau, und Bier und so weiter, aber Bier, Wein und was war noch dabei, müssen wir nochmal in den Wortlaut hineingucken, bis 16 erlaubt.
Da muss ich spontan übrigens an eine kleine Lyrik von Heinz Erhardt denken, der sagte, sie reichten Weine mir und Biere und Schnäpse und dergleichen und dennoch konnte keiner mir auch nur das Wasser reichen. Das ist eigentlich schön, ne?
Ja. Wobei ich den immer mit Ludwig Erhard.
Ach so, nee, ich glaube, Heinz Erhard ist ein bisschen lustiger gewesen als Ludwig
Erhard. Okay, also, halten wir nochmal fest. Interessant fand ich aber daran, dass eben nur die Abgabe aus diesen Stellen
und im öffentlichen Raum.
Und im öffentlichen Raum, das kann ja relativ leicht umgangen werden. Also, wir können ja dann letztlich sagen, wir schicken einen Erwachsenen vor und der kauft dann für uns das ganze Alkohol ein. Wenn er es uns direkt vor dem Laden gibt, dann wären wir noch in der Öffentlichkeit, dann
hätten wir ein Problem. Hätten
wir diesen Verstoß. Aber wenn wir auf irgendwie so einer Party sind, irgendwie auf einer Privatfeier und da ist schon ganz viel Tequila gelagert, wir kommen ja gleich, wie du es gesagt hast, zum Tequila-Fall.
Genau.
Dann könnten wir das abgeben. Ich meine, wir könnten drüber nachdenken, ob dann nicht das Kernstrafrecht greift. Und genau das ist ja sozusagen...
Im Folgenden, also zum einen jetzt im Tequila-Fall, jetzt kommen wir wirklich gleich zu ihm, oder aber auch, wenn das Kind dann danach einfach nicht durch den Alkohol selbst so stark geschädigt wird, aber in anderen Fähigkeiten beeinträchtigt ist, zum Beispiel dann vor ein Auto läuft oder so, wenn man sagt, hey, dass man sich dann eben den greift, der auch nicht über 9 Juschk greifbar war, sondern dann eben über die Fahrlässigkeitsstrafbarkeit möglicherweise.
Ja, ich meine, wenn wir jetzt sagen, die sind da schuldlos, beziehungsweise können sich nicht strafbar machen, dann wirkt sich das auch auf der Seite des Opfers oder aus der Perspektive aus, in der diese Person eben als Opfer in Betracht kommt. Denn insoweit ist ja dann womöglich auch keine eigenquantelige Selbstgefährdung möglich. Also wenn wir jetzt beispielsweise im Rahmen der Zurechnung etwa einer fahrlässigen Tötung oder eben auch einer vorsätzlichen Tötung problematisieren würden, ist das dem Täter objektiv zurechenbar. Das Kind, / der Jugendliche, hat sich doch selbst betrunken. und hat sich damit selbst geschädigt. Da würden wir dann eben im Hinblick auf die Eigenverantwortlichkeit schon, wenn wir die Exkulpationslösung anwenden, zu einer fehlenden Freiverantwortlichkeit gelangen. Oder jedenfalls sagen, dass dem Kind die Einsicht gefehlt hat, ja, die Art und Tragweite des Risikos zu überblicken. Und dann wären wir wieder sozusagen bei einer, ja, Zurechnung zum Tatbestand. Und genau darum geht es letztlich, wenn wir eine körperliche Misshandlung, Schrägstrich Gesundheitsschädigung, also einen pathologischen Zustand durch die Alkoholvergiftung beispielsweise, ja, hervorgerufen haben.
Zum Abschluss der Tequila-Fall. Lang angekündigt, jetzt ist er da. Ein 16-Jähriger ist in einer Kneipe und wettet mit einem 28-Jährigen, wer mehr Hochprozentiges verträgt. Man macht aus, wir trinken jetzt Tequila, bis einer kotzen muss.
Ja, das klingt erstmal
witzig. Man muss es einfach mal so sagen, ja, bis einer kotzen muss. Und der Ältere lässt sich vom Wirt einfach erstmal Wasser immer ins Glas füllen. Also es ging wohl um Tequila Silver.
Wow.
Der 16-Jährige hat aber 45 Gläser Tequila getrunken. 45 fällt ins Koma und stirbt. Und in dem Fall ging es dann darum, ob denn nicht der Wirt sich damit verantwortlich gemacht hat. Denn er hat ja an einen Minderjährigen Alkohol ausgeschenkt und er hat sich ja dann auch noch kollusiv zusammenwirkend mit dem zweiten, ja, also auf dessen Seite geschlagen und gesagt, komm, den lassen wir jetzt mal richtig kotzen.
Also ganz ehrlich, wir können hier erstmal natürlich anfangen mit dem allerersten Glas. Beim allerersten Glas, vielleicht sollte man sogar in der Klausurbearbeitung dementsprechend, wenn es solche Zeitpunkte gäbe, an denen feststeht, diese Person war 0,0 zurechnungsfähig, also jenseits der Schuld, sie ist ja ohnehin nicht schuldfähig. Oder
ja, doch, mit 16,
bei 16 hätten wir es, aber wenn wir jetzt beispielsweise einen 13-Jährigen hätten, da würden wir wahrscheinlich durchweg schon die Eigenverantwortlichkeit verneinen, aber bei einem 16-Jährigen könnten wir vielleicht noch die Eigenverantwortlichkeit bis zu einem gewissen Grad bejahen und müssten dann vielleicht so eine Feststellung im Sachverhalt drinstehen, ja, ab einem bestimmten Punkt, also ab dem 4., 5. Glas, wusste eben die Person nicht mehr, was sie tut und konnte daher eben die Art und Tragweise des Risikos nicht mehr überblicken, hatten wir soeben besprochen. Von daher müssten wir dann auch wohl sagen, dass die Tatherrschaft in dem Moment, wo die Person dann nicht mehr weiß, ne, was sie da tut und nicht mehr ganz klar bei Sinnen ist, betrunken ist, ne, schon die Alkoholintoxikation, ja, ihre Wirkungen entfaltet, will ich mal sagen, werden wir wohl annehmen müssen, dass die Tatherrschaft dann auf den Wirt beziehungsweise dann auch auf die andere, zweite Person, die da bei diesem Wettkampf mitgemacht hat, übergeht.
Und da würde ich dann nicht nur sagen, wir haben dann wirklich eine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit des Wirtes bezüglich des Todes, sondern wir haben mit Sicherheit auch eine Vorsatz-Körperverletzungsstrafbarkeit, meiner Meinung nach.
Und das führt dann sogar zur Körperverletzung mit Todesfolge
nach
227.
Ganz genau, weil nämlich die weitere Intoxikation, die Vertiefung dieses Zustandes auf jeden Fall gewollt ist.
Ja.
Es geht darum, es geht ihm gerade darum, wir haben da, würde ich sagen, Dolus Directus ersten Grades.
Ja.
Und dann sind wir auf einmal in der Körperverletzung mit Todesfolge.
Richtig, wir hätten ja auch keine Schwierigkeiten bei allen anderen Formen des, sag ich mal, wenn ich irgendwelche Gifte, also vor allem da an K.O.-Tropfen, habe ich jetzt gedacht, in der Diskothek, wenn ich da irgendwas beimische und das Opfer weiß nicht, was es da gerade zu sich nimmt, da würden wir auch eine gefährliche Körperverletzung in mittelbarer Täterschaft annehmen. Und wenn wir jetzt sagen, wir sind an einem Punkt angekommen, wo das Opfer eben nicht mehr wirklich weiß, was es da, ne, tut, dann hätte ich auch keine Schwierigkeiten, hier eine vorsätzliche Körperverletzung mittelbarer Täterschaft anzunehmen, wenn die eben erkannt haben, dass der eben auch nicht mehr wusste, was er da was macht. Und dann hätten wir auch wirklich diese Körperverletzung mit Todesfolge. Also im Hinblick auf die Fahrlässigkeit, was den Todesfolg angeht, hätte ich unter Zugrundelegung der bisherigen Maßstäbe zum 227 StGB dann auch kein Problem mehr. Ja, damit wären wir dann eigentlich auch mit dieser Fallkonstellation weitestgehend durch. Festzuhalten bleibt, also das ist so die Tendenz, die ich so sehe, wenn wir eben Kinder auf der Opferseite haben, dann haben wir, was erstmal auch dem Vergeltungsbedürfnis oder auch diesem allgemeinen Gefühl vielleicht auch entspricht, eine strengere Handhabe des Täters, also eine extensivere Auslegung. Wir haben Extensionen im Bereich der Zurechnung. Wir haben nämlich gesehen, etwa hier, was die Eigenverantwortlichkeit angeht, dass wir eben zurückhaltender sind mit der Eigenverantwortlichkeit, weil wir eben sagen, ne, die sind da nicht fähig, die Tragweite des Risikos zu überblicken. Wir haben auf der Ebene der Notwehr beispielsweise auf Extensionen, nämlich dass wir sagen, hey, es gibt eben gegebenenfalls, ist die Notwehr eingeschränkt oder Nothilfe eingeschränkt infolge einer fehlenden Gebotenheit und vielleicht ist auch im Allgemeinen die Strafe zu schärfen, weil eben auf der Opferseite ein Kind steht. Also was wir hier noch ausgeblendet hatten etwa, die Misshandlung von
Schutzbefohlenen. Ja, genau, das Kind ist eben besonders schutzbedürftig und deswegen gibt es auch Normen im besonderen Teil, die das explizit verschärft unter Strafe stellen oder wo wir auch Verschärfungen haben, wenn zum Beispiel im Bereich der Sexualdelikte Minderjährige mit auf Opferseite stehen. Ja. Zum Beispiel aber eben auch 225 StGB die Misshandlung von Schutzbefohlenen.
Richtig, also übrigens hier einer der wenigen Fälle, das vielleicht noch zum Abschluss, wo sich ein Error in Persona auch auswirken kann, nämlich wenn ich mich über das Alter täusche und der Tatbestand knüpft unmittelbar an das Alter einer bestimmten Person, was ja auch nicht immer einfach ist, dann ex post festzustellen. Und da muss man dann mal schauen, wie glaubhaft ist das, dass der da irgendwie solch einem Irrtum unterlegen ist, solch einem Tatsachenirrtum. Aber das könnte man hier auch ganz gut einbauen.
Interessanterweise dann aber auch im allgemeinen Teil, wenn es nämlich dann darum geht, dass man aufgrund eines Identitätsirrtums das Kind, also in Bezug auf das Kind, seine Garantenstellung verkennt.
Das wäre auch beispielsweise möglichst auch eine klassische Konstellation, ja.
Gut, dieser zusammenfassende Charakter deiner Ausführungen, würde ich sagen, leitet uns schon fast über
zur Krämer.
Zur Krämer.
Wunderbar. Kinder können sich mangels Schuldfähigkeit gemäß § 19 StGB nicht strafbar machen. Allerdings kann das Verhalten von Kindern eine tatbestandsmäßige und rechtswidrige Handlung darstellen, an die eine Beteiligtenstrafbarkeit anknüpfen kann.
Eltern können im Hinblick auf ihr Kind sowohl eine Stellung als Beschützer als auch Überwachungsgarant einnehmen.
Ist ein Kind Opfer einer Straftat, kann dies sowohl im Hinblick auf die Dogmatik des allgemeinen Teils als auch auf die Tatbestandsverwirklichung von Normen aus dem besonderen Teil Auswirkungen haben.
Wunderbar. Dann bleibt uns noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören wieder. Feedback, Fragen, Ideen, alles, was ihr loswerden wollt, könnt ihr uns gerne wieder schicken an japodcast@fahlen.de oder direkt per Direct Message auf Instagram @räuberischerespresso. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.